Der Herr sei mit euch. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer zweiten Andacht im Rahmen der geöffneten Kirche unter Corona-präventiven Voraussetzungen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre ich aus Versehen schon zur Predigt gesprungen. Aber dieser Vers, den wir oft als Kanzelgruß hören, ist der Wochenspruch für diese Woche, die mit dem heutigen Sonntag Trinitatis beginnt. Nach zwei ausgewachsenen Freiluftgottesdiensten bei strahlendem Sonnenschein können wir uns heute freuen, auch in einer windgeschützten Kirche wieder Andacht feiern zu können. In der Lesung heute geht es sowieso noch windig genug zu. Ich darf Sie heute als Lektor durch den Gottesdienst führen und wir können uns Gedanken machen über den Sonntag Trinitatis, das Dreieinigkeitsfest. Mit diesem Sonntag endet der große Festkreis im Kirchenjahr, der von Advent und Weihnachten über Karfreitag, Ostern und Pfingsten bis heute einen großen Bogen geschlagen hat. Und jetzt setzen wir gewissermaßen zur Landung an und pflegen dann in den nächsten Monaten den christlichen Alltag. Aber heute können wir noch mal ein großes Fest feiern. Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Haben Sie auch irgendwie das Gefühl, dass seit Weihnachten irgendwie immer weniger greifbar wird, was wir da eigentlich feiern? Weihnachten, ein kleines Kind wird geboren, wie süß. Da sind die Kirchen noch rappelvoll. Wie wir das wohl dieses Jahr hinkriegen? Karfreitag, ein Mann wird am Kreuz erbärmlich hingerichtet. Unvorstellbar schrecklich, aber leider gibt es zu allen Zeiten genügend Mitläufer, so dass solch barbarische Szenen in Wirklichkeit auch in unseren Tagen vorstellbar sind, auch wenn die Medien sie uns aus gutem Grund vorenthalten. Ostern, ein Toter wird lebendig, jetzt wird's schon anspruchsvoll. Zumal es ja Stimmen gibt, die sagen, es sei nur der Leichnam geklaut worden. Eins davon muss wohl Fake News sein. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Und dann noch Himmelfahrt und Pfingsten. Kaum auferstanden ist der Herr Jesus schon wieder entschwunden. Doch seine vormals völlig verschreckten Anhänger bekommen unversehens einen Mutanfall und predigen frei und offen das Evangelium und das auch noch für jeden verständlich. Und heute nun zum krönenden Abschluss sozusagen, Trinitatis, Dreieinigkeit. Was fangen wir damit wohl an? Wir werden es sehen. Zunächst aber lade ich Sie ein, zumindest sprechend am Gottesdienst mitzuwirken, und zwar mit den Worten aus dem 145. Psalm, umrahmt mit einem Leitvers aus dem 1. Timotheusbrief. Sie haben alle sicherlich die Textblätter dazu bekommen und wir brauchen passend zum Sonntagsthema sozusagen drei Gruppen und der Einfachheit halber machen wir es so, die erste Gruppe sind diejenigen, die so wie ich ein gelbes Textblatt haben, die zweite Gruppe sind natürlich die mit den grünen. Und weil wir heute ein Fest der Einheit haben, sind die dritte Gruppe, alle beiden ersten genannten Gruppen zusammen. Das heißt, das sind wir alle. So, wir machen das so, wir lesen alle zusammen die fettgedruckten Zeilen, das ist der Leitvers. Und dann beginnen die mit den gelben Blättern und die mit den grünen lesen dann immer die eingerückten Zeilen.
Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Ich will dich erheben, mein Gott, du König.
Und dein Name.
Ich will dich täglich loben. Der Herr ist groß und sehr zu loben.
Und sein Name ist unaufhörlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen.
Und deine Gewalt.
Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht.
Und deinen
Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten.
Und von deiner
Sie sollen preisen seine große Güte.
Und deine
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Der Herr ist allen gütig. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke.
Und dein Reich ist so.
Und die Ehre deines Königtums rühmen.
Und von deiner Macht.
Dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden.
Und die herrliche Kraft deiner
Dein Reich ist ein ewiges Reich. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis.
Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, wir kommen vor dich, nicht als die Klugen, die alles wissen, doch sind wir wohl klug genug, um nach dir zu fragen. Danke, dass du uns zusammengeführt hast, hier in sichtbarer Gemeinschaft in der Kirche, aber auch durch die Technik mit den Menschen verbunden, zu denen diese Andacht durchs Internet oder auf Papier in die Häuser getragen wird. Du bist ein geheimnisvoller Gott, erhaben über alle Fragen und Zweifel. Und doch willst du in Kontakt sein mit uns fragenden und zweifelnden Menschen. Sei du auch jetzt nahe und öffne unsere Herzen, damit wir das erkennen, was für jede einzelne unter uns jetzt gut und wichtig ist. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Amen. Sie haben auf Ihrem Textblatt zwei Liedtexte abgedruckt. Wir waren uns in der Vorbereitungsphase nicht ganz sicher, ob das Wetter es vielleicht zulässt, dass wir nach draußen gingen und dann singen würden. Aber ich werde Ihnen heute diese beiden Lieder als Orgelchoral zuspielen und lade Sie ein, jeweils den Text dazu mitzulesen, darüber zu sinnieren oder auch einfach die Musik zu genießen. Allein Gott in der Höhe sei ihr. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wer nicht beobachtet werden möchte, wird gerne bei Nacht aktiv. Das beherzigt auch Nikodemus, obwohl er gar keine unlauteren Absichten hat. Er möchte wohl nur nicht von seinen argwöhnischen Kollegen beobachtet werden, wenn er das Gespräch mit Jesus sucht. Vielleicht ahnt er, dass hinter diesem Menschen mehr steckt als nur ein verschrobener Wanderprediger. Doch ob er wohl alles versteht, was er in dieser Nacht zu hören bekommt? Wir hören das Evangelium zum Sonntag Trinitatis. Es steht bei Johannes im 3. Kapitel.
Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Hier könnte die Lesung nach der vorgegebenen Ordnung enden. Und vielleicht brummt Ihnen auch schon der Kopf. Doch das Lektionar sieht in Klammern noch fakultativ die folgenden Verse vor, die sich an das Gehörte anschließen. Sie machen das ganze Thema nicht gerade verständlicher, und das merkt auch Nikodemus, der Gelehrte. Ob ihm wohl nach diesem Gespräch auch schwindlig war, hören wir weiter.
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie ist das denn nun mit der Dreieinigkeit Gottes? Woher kommt sie? Wie ist sie zu verstehen? Müssen wir sie überhaupt verstehen? Sie sehen mir sicher nach, dass ich als Lektor Ihnen dazu jetzt keinen theologischen Vortrag halten kann. Ich möchte mich eher mit ihm zusammen gemeinsam auf die Suche machen. Und meine Suche bei der Predigtvorbereitung begann tatsächlich zunächst im Internet. Ich öffne meinen Browser und gebe als Suchwort lediglich ein Dreieinigkeit. Und zack, schon habe ich ein erstaunliches Ergebnis. Als erstes prangt da über allen weiteren Einträgen eine Anzeige von Amazon: Dreieinigkeit zu günstigen Preisen, kostenlose Lieferung möglich. Da bin ich doch platt, wie einfach alles sein kann, wenn man nur naiv genug an die Sache herangeht. Und der zugehörige Link führt übrigens unter dem Motto Eleganz für jeden Tag auf die Amazon-Seite mit Schmuck- und Dekoartikeln. Aha, das ist also Dreieinigkeit in der freien Marktwirtschaft. Aber lassen wir die Welt des Marketings einmal hinter uns und gehen etwas tiefschürfender an die Sache heran. Dreieinigkeit, was ist denn eigentlich das Faszinierende an der Zahl 3? Ich habe darüber nachgedacht und als Musiker fiel mir natürlich sofort ein, was wir im Studium über die frühe Musikgeschichte gelernt haben. Als so grob um das Jahr 1000 herum das mehrstimmige Musizieren gerade erfunden worden war, musste man diese verschiedenen Stimmen irgendwie synchronisieren. Dazu wurde erst überhaupt der Takt erfunden, etwas vereinfacht gesagt. Es gab dann schließlich zwei Taktarten, nämlich den Dreiertakt, auch ein als vollkommener bezeichnet, und später erst den Zweiertakt, der dann der unvollkommene hieß. Der vollkommene Takt wurde durch einen vollständigen Kreis dargestellt, der unvollkommene durch einen Halbkreis. Den haben wir übrigens heute immer noch als das vermeintliche C am Anfang vieler Musikstücke, das alle kennen, die öfter mal ein Notenheft aufschlagen. Aber woher kommt doch diese klar werdende Unterscheidung in vollkommen und unvollkommen? Schauen Sie einmal in die Natur und Sie werden überall die Zahl 2 finden. Wir haben 2 Arme, 2 Beine. Daraus ergibt sich schon beim Gehen automatisch der Zweiertakt links und rechts. Dabei spüren wir, wie wir einatmen und ausatmen. Und sogar unser Herz schlägt dazu im Zweierrhythmus. Herzkammer füllen, Blut weiterpumpen. Und das bei Tag und bei Nacht. Sie merken, unsere Welt ist durch die Zahl 2 geprägt. Und wenn wir jetzt an den Zweiertakt zurückdenken, liegt der Schluss nahe. Unsere Welt, in der wir leben, ja unser eigenes Menschsein, ist geprägt durch die Unvollkommenheit. Und am stärksten symbolisiert das wohl die Zahl 2 in der Paarung Leben und Tod. Nur einer ist über diese Unvollkommenheit erhaben, der dreieinige Gott. Die Zahl 3 weist uns darauf hin, dass hier etwas über die sichtbare Welt hinausreicht. Man könnte sagen, Gott lebt in einer Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen oder gar erreichen können. Das ist ja auch gerade das Göttliche an ihm. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen, sagt David zum Beispiel im Psalm 139. Und Paulus ruft im Römerbrief aus, O, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und diese unerreichbare Göttlichkeit ist bekanntlich keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal unseres christlichen Glaubens. Im Gegenteil, fast jede Religion lebt davon, dass irgendein Wesen in höheren Sphären vermutet wird, dem sich Normalsterbliche jedenfalls nicht nähern können. Als Vermittler zwischen jener und unserer Welt sind dann jeweils Priester eingesetzt. Das war bei den Inka in Südamerika so und ebenfalls beim altägyptischen Kult um den Sonnengott Ra und vielen anderen Religionen auch. Die, sagen wir mal, Religionsmanager jener Zeiten konstruierten dann ein mehr oder weniger bevölkertes Himmelreich mit zahlreichen göttlichen Figuren. Unser christlicher Gott, der Vater Jesu Christi, blieb dagegen allein. Und dieses Wort allein ist eigentlich die beste Erklärung zu unserem heutigen Thema. Gott ist allein Gott. Er ist allein. Alles in einem. Schöpfer, Erlöser, Bewahrer. Weitere Gottheiten sind da vollkommen überflüssig. Nur um dieses Allein wurde in der frühen Christenheit immer wieder heftig gerungen. Und letztlich ist es so, dass die Lehre vom dreieinigen Gott nichts anderes ist als eine Übereinkunft, wie man sich das Alleinsein Gottes am besten vorstellen könnte. Natürlich liegen dieser Lehre nicht irgendwelche willkürlichen Launen früher Kirchengelehrter zugrunde, wie Athenagoras, Athanasius oder schließlich Ambrosius von Mailand. Sie alle wollten bei aller Unbegreiflichkeit Gottes eine einheitliche Lehre für das noch junge Christentum begründen. Wir würden heute neudeutsch sagen, sie wollten eine Corporate Identity schaffen, einen einheitlichen Auftritt, was den Inhalt des christlichen Glaubens betrifft, so dass nicht jeder, wenn er gefragt wird nach dem Glauben, was anderes sagt. Unser Gott indes ist zwar allein, alles in einem, doch er möchte nicht gerne allein sein. In Jesus kam er uns Menschen unvorstellbar nahe. Und mit ihm kam merklich ein Teil göttlichen Glanzes in die Welt. Oder warum sonst zieht sich mit dem Wirken Jesu eine Spur der Gesundung und des Heilwerdens durch das ganze Land? In ihm, so schreibt Paulus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Auch Nikodemus, wie wir hörten, hat erkenntlich Mühe, dieser Weisheit zu folgen. Da müssen wir uns wohl nicht schämen, wenn wir nicht alles genau verstehen und erklären können. Das konnten auch die Blinden und Lahmen nicht, die Jesus geheilt hat. Ihnen war genug, was sie erleben konnten. Blinde sehen, Lahme gehen. Mit anderen Worten, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich denke, dieser Abglanz aus Gottes Herrlichkeit begleitet uns Menschen schon viel länger als erst seit Jesu Erscheinen auf der Erde. Wenn Sie am Ende eines Gottesdienstes oder auch dieser Andacht den Segen Gottes zugesprochen bekommen, dann soll sich ein wenig Glanz aus der göttlichen Welt auf Ihr zweitaktiges, von irdischer Unvollkommenheit geprägtes Leben legen. Und die Segensformel, die wir dazu oft aussprechen, ist auch trinitarisch, dreigeteilt. Aber die haben sich nicht die alten Kirchenväter in langwierigen Auseinandersetzungen erstritten, sondern diese Segensformel hat uns Gott höchst selbst schon zu Moses Zeiten an die Hand gegeben. Und genau sie ist der Predigttext, den ich heute ausnahmsweise am Ende der Predigt lese. Er steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Gott steht mit seinem guten Namen für uns ein. Der Vollkommene und Allmächtige sagt Ja zu uns unvollkommenen Menschen. Mit diesem Zeichen und diesem Glanz aus der vollkommenen Welt Gottes können wir auch in unserer zweitaktigen, unvollkommenen Welt gut leben. Und der Friede des dreieinigen Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Der zweite Liedtext, den Sie auf Ihrem Textblatt finden, ist ein Lied, was zum Sonntag Trinitatis, zum dreieinigen Gott gehört. Sie werden aber, wenn ich Ihnen den Orgelchoral dazu spiele, merken, die Melodie ist bekannterweise verknüpft mit dem Choral »Nun danket alle Gott«.
Thank you.
Ein paar Dinge habe ich Ihnen bekannt zu geben und als allererstes mit einem ganz herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt waren, für die Kollekte vom Pfingstsonntag. Sie erinnern sich, gemeinsamer Gottesdienst auf dem Marktplatz. Ich schätze, dass es fast 200 Teilnehmer gewesen sein mögen. Und es sind für die Weltmission 514,01 € zusammengekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich finde das ganz, ganz toll. Von der Welt kehren wir zurück in unseren Ort und erbitten heute die Kollekte am Ausgang für die Dorfhelferinnenstation in Bruchhausen-Vilsen. Und dazu habe ich ein paar erklärende Worte an die Hand bekommen. Dorfhelferinnen sind für viele Menschen und Familien Retterinnen in der Not. Sie übernehmen in Notsituationen wie Krankheit, Kuraufenthalt oder Entbindung sämtliche Aufgaben der Familien- und Hauspflege von Familien im ländlichen Bereich. Für eine begrenzte Zeit von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen regeln sie das Familienmanagement als professionelle Haushaltshilfen. Diese Hilfe, ursprünglich konzipiert für den ländlichen Bereich, wird inzwischen auch im städtischen Umfeld und von Einelternfamilien mehr und mehr benötigt. Die Einsätze der Dorfhelferinnen werden finanziert durch Übernahme der Gesamtkosten durch die Sozialversicherungsträger. Darüber hinaus entstehen allerdings auch Kosten, denn Nachwuchs muss geworben werden. Das Dorfhelferinnenwerk und die gute Arbeit sollen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Deshalb bitten wir in der heutigen Kollekte um Unterstützung für das Dorfhelferinnenwerk in Bruchhausen-Vilsen, speziell für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich darf noch einladen zum mobilen Abendsegen. Falls Ihnen ein pastoraler Segen wichtig ist, dürfen Sie um 18 Uhr zum Ostbahnhof am Maidamm kommen oder dann sind wir im 20-Minuten-Takt am Wohnmobilspielplatz, am alten Autokino im Baugebiet Hoppendeich und schließlich in Barbusch, Haus Nummer 15. Mobiler Abendsegen, wir nehmen mal an, dass es uns da heute nicht reinregnet, so wie es aussieht. Und ansonsten wissen Sie als vertraute Kirchgänger vielleicht schon, Sie haben den langen Weg durch die Hintertür, in Anführungszeichen, durch den alten Haupteingang genommen. Und ich lade Sie ein, nachher durch die Brauttür hier an der Seite wieder hinauszugehen. Falls Ihnen das ein bisschen kompliziert erscheint, Sie stehen damit immerhin in der Tradition der Weisen aus dem Morgenland, von denen es in der Weihnachtsgeschichte heißt, sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Wir wollen Fürbitte halten. Herr, allmächtiger Gott, du hast die Welt herrlich erschaffen und wir bewundern all das, was um uns herum grünt und blüht, kreucht und fleucht. Vergib uns, wo wir deine Schöpfung durch unser achtloses Verhalten in Gefahr bringen oder beschädigen. Hilf uns, in Respekt vor deinen Werken ein Leben in Frieden zu führen. In Frieden mit dir, mit unseren Mitmenschen und mit unserer Umwelt.
Herr, barmherziger Gott, du hast dich zu uns Menschen herabbegeben. Obwohl wir uns von dir abgewendet haben, willst du dich uns zuwenden. Du baust uns immer wieder Brücken, um uns zu dir zurückzuholen. Vergib uns, wenn wir deine Gnade zu gering achten. Hilf uns, das Geschenk deiner Vergebung anzunehmen und auch unseren Mitmenschen mit Barmherzigkeit begegnen.
Herr, allwissender Gott, du kennst uns und weißt, welche Fragen und Zweifel uns umtreiben. Du kennst unsere Trägheit, nicht nur im Tun, sondern auch im Glauben. Wir danken dir, dass du uns mit all unseren Sorgen und Ängsten ernst nimmst. Wir nennen sie dir jetzt in der Stille. Herr, leite uns auf einem guten Weg, auf dem wir deine Ehre vermehren und eines Tages ganz bei dir ankommen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun empfangt etwas von dem Glanz des Himmelreichs und geht in den Tag und in diese Woche unter dem Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ich lade Sie ein, noch das Orgelnachspiel zu hören, und zwar eine Fuge von Johann Sebastian Bach, die, wie ich finde, sehr, sehr gut zum Sonntag Trinitatis passt. Sie ist der Abschluss einer großen Sammlung von Orgelchorälen, und Bach hat eigentlich eine dreifache Fuge geschrieben, drei Fugen mit drei Themen, und ich spiele den letzten Teil davon, in dem alle drei Themen in ein Stück hinein verarbeitet werden. Das war wohl Bachs Art, sich vor dem dreieinigen Gott zu verneigen. Hören Sie also seine Trippelfuge als Nachspiel.